Es war vor einigen Jahrzehnten, da suchte ein reicher Kaufmann einen neuen zuverlässigen Laufburschen. Und wie das damals so war, hat man das Ganze noch in der Zeitung inseriert. Und so haben sich auch relativ schnell einige Männer beworben. Die hatten dann alle mehr oder weniger ihr kurzes Vorstellungsgespräch und ganz schnell hat sich der Kaufmann für einen jungen Mann entschieden und sein Prokurist hat ihn damals gefragt, mich würde einmal interessieren, warum Sie denn gerade diesen jungen Mann eingestellt haben, denn er war der Einzige, der überhaupt keine Zeugnisse vorzeigen konnte und keine Empfehlungsbriefe vorweisen konnte. Und da hat der Kaufmann nur gelacht und hat gesagt, da irren Sie sich absolut, dieser Bewerber war im Besitz von zahlreichen Empfehlungsbriefen und Empfehlungen. Und er hat zu ihm gesagt, als er in dem Vorzimmer war, hat er sich nicht vorgedrängt, sondern er bot dem älteren wartenden Herrn einen Stuhl an. Dies zeigt mir, dass er über Geduld und Aufmerksamkeit und Herzensgüte verfügt. Ehe er mein Büro betreten hat, hat er sich erstmal die Schuhe abgeputzt, die Mütze abgenommen, hat die Tür hinter sich geschlossen und mir die Hand gereicht. Das zeigt mir, dass er gute Manieren hat. Obwohl er trotz meiner strengen Musterung immer sicher war und mir in die Augen geschaut hat, habe ich erkannt, dass es mir gezeigt hat, wie ehrlich er ist. Auf alle Fragen konnte er schnell und sicher antworten. Das beweist mir, dass er auch Verstand hat. Als Einziger hob er das Taschentuch auf dem Boden auf, das ich vorher dahin gefallen lassen hatte. Daraus schließe ich, dass er gute Sitten hat und ich sehe, dass er korrekt in seinem Handeln ist. Ich stelle ihm also genau dadurch ein gutes Zeugnis aus, insbesondere für sein Benehmen. Das ist mir viel mehr wert, in kurzen Minuten zu sehen, wie er selbst handelt und wer er selbst ist, als die ganzen Zeugnisse und Empfehlungsbriefe der anderen. Und genau darum soll es heute gehen. Das Thema heißt, der beste Empfehlungsbrief bist du selbst. Die Frage ist, was ist deine Empfehlung? Wen prägst du? Wer prägt dich? Und woran erkennt man vielleicht dein ganzes Christsein und dein Leben? Und wir wollen uns einen Text anschauen aus 2. Korinther Kapitel 3, die Verse 1 bis 6. Der Text steht in 2. Korinther Kapitel 3, 1 bis 6. Da schreibt der Paulus an die Korinther: Fangen wir schon wieder an, uns selbst zu empfehlen? Nein. Oder haben wir etwa wie gewisse Leute Empfehlungsbriefe an euch oder von euch nötig? Nein, unser Empfehlungsbrief seid ihr selbst. Der ist uns ins Herz hineingeschrieben. Der wird von aller Welt erkannt und gelesen. Bei euch liegt es ja klar zutage, dass ihr ein Brief Christi seid, der durch uns im Dienst ausgefertigt ist, geschrieben nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes. Nicht auf Tafeln von Stein, sondern auf Herzenstafeln von Fleisch. Solche Zuversicht haben wir aber durch Christus zu Gott. Nicht, dass wir von uns selbst aus tüchtig wären, so dass wir uns etwas anrechnen dürften, als käme es aus uns selbst. Nein, unsere Tüchtigkeit stammt von Gott. Er ist es auch, der uns tüchtig gemacht hat zu Dienern des neuen Bundes, der ein Bund nicht des Buchstabens, sondern des Geistes ist. Denn der Buchstabe des Gesetzes tötet, der Geist aber macht lebendig. Wir sehen also hier, dass die Korinther selbst als Gemeinde und als Personen ein lebendiger Empfehlungsbrief waren von Paulus. In damaliger Zeit war es ganz üblich, es gab ja noch kein Internet, keine sozialen Medien, wo man sich erstmal informieren konnte, bevor jemand vorbeikam, dass man Empfehlungsbriefe mitgesandt hat, die entsprechend unterzeichnet wurden oder mit einem Siegel versehen wurden. Paulus selbst aber sagt, das braucht man bei euch gar nicht. Ihr selbst seid ein Empfehlungsbrief dafür, dass ihr von uns kommt. Paulus sagt also, unsere Arbeit hat Früchte getragen. Und es ist doch das Schönste und es ist was ganz Neues, dass Menschen verändert werden, die wiederum Einfluss auf die Welt haben, die Welt prägen und den Unterschied ausmachen. Und genau darum soll es heute gehen. Und wir lesen auch im Vers 3, dass die Korinther nicht nur ein Empfehlungsbrief von Paulus selbst waren und seiner Arbeit, sondern ein Brief Christi waren. Also ein Brief selber geschrieben von Gott. von aller Welt erkannt und gelesen. Wenn wir uns mal einen Brief anschauen, was er so beinhaltet, da gibt es drei Hauptmerkmale. Es gibt einmal einen Absender, es gibt einen Empfänger und es gibt natürlich einen Inhalt. Der Absender war in diesem Fall der Paulus oder auch Jesus selbst. Der Empfänger ist die ganze Welt und der Inhalt waren die Korinther. Die Korinther als Menschen mit ihren, wenn man so möchte, Werken und Taten. Aber woher kam das Ganze? Da werden wir nachher noch intensiv drauf zu sprechen kommen. Es kam aus dem Herzen. Und damit geht eine große Verantwortung einher. Wenn ich so ein bisschen schaue, wie hat es sich bei mir im Leben geprägt oder wie sieht es bei mir im Leben aus, musste ich an zwei Beispiele denken, die gerade im letzten Jahr mir intensiv begegnet sind. Das eine Beispiel ist mein bester Freund gewesen, der vor einem Dreivierteljahr an einem Gehirntumor verstorben ist. Er hinterlässt eine Frau und einen ganz kleinen jungen Sohn. Aber als er damals zum Beispiel mit dem Krankenwagen ins Krankenhaus eingeliefert wurde, da war so ein Zeugnis und so voller Dankbarkeit und Zufriedenheit, dass der Sanitäterin die Tränen gekommen sind und gesagt hat, so was habe ich noch nie erlebt in meiner ganzen Zeit. Wir denken auch an Philipp Bickenbecker, der vor kurzem von uns gegangen ist, der trotz seiner Not, dem großen Tumor, den er auf der Brust hatte, ein Zeugnis war für viele Menschen. Und die Frage, die sich stellt, woher nimmt er diese Kraft? Woher nimmt er diese Hoffnung? Wir haben vorhin in dem Lied gesungen, Stern, auf den ich schaue, wer nimmt die Bürde? Wer? Wer trägt diese Bürde? Du kannst die Bürde selber tragen. Aber gerade als Kind Gottes empfehle ich es dir schon dreimal nicht. Und wenn du noch kein Kind Gottes bist, wenn du Probleme hast, wenn du Nöte hast im Alltag, wenn du zu kämpfen hast, vielleicht auf der Arbeit, vielleicht mit Corona und so viele Fragen stehen an, du weißt nicht, wo deine Zukunft hingeht, wirf dich auf Jesus, gib alles Jesus ab, komm zu Jesus. Jesus hat gesagt, wenn ihr beladen seid, wenn ihr mühselig seid, kommt zu mir, ich will euch Ruhe geben. Und über diese Ruhe wollen wir heute sprechen. Wir sehen in Vers 3 Folgendes, und zwar, der Brief kann entweder aus Tinte geschrieben sein, ist er hier aber nicht, sondern er ist mit dem Geist Gottes, mit dem Geist des lebendigen Gottes selbst hingeschrieben. Er ist also nicht irdisch geschrieben, sondern er ist himmlisch geschrieben. Er ist nicht auf Tafeln von Stein geschrieben, sondern auf Tafeln von Fleisch, auf Herzenstafeln. Und wir wollen uns noch mal ganz kurz die zwei unterschiedlichen Bilder in Blick rufen, und zwar das eine Bild aus dem Alten Testament. Damals hat Gott einen Bund mit dem Volk Israel geschlossen unter Mose und hat ihnen Gesetze zur Verfügung gegeben. Es waren 613 Gesetze, davon waren 10 die berühmten 10 Gebote. Und die wurden auf Tafeln geschrieben. 4 auf der linken, 6 auf der rechten. Und dann war es so, dass Gott gesagt hat, wenn ihr diese Gebote habt und sie befolgt, wenn ihr sie immer vor Augen führt, wenn ihr sie euch oft vorlesen lasst, was ja nicht möglich war, sie selbst zu lesen, denn es war ja sehr teuer, damals Abschriften zu verfassen, also hatten das die Könige, hatten immer eine Abschrift, also die Verantwortung getragen haben, genauso wie in den Synagogen, wo daraus vorgelesen wurde. Aber er sagt, haltet euch das vor Augen. So hat man sich Gebetsriemen, die sogenannte Tefillin, umgebunden, hat sich Gebote draufgeschrieben, um immer vor Augen zu haben, wie soll ich wandeln, damit ich ein Gott wohlgefälliges Leben führe. Jetzt zeigt die Geschichte aber, dass das Ganze ein tragisches Ende hatte. Das Ende sah nämlich so aus, dass das Volk Gottes das nicht getan hat. Sie haben zur Zeit der Könige den alten Gott, den lebendigen Gott, der sie aus Ägypten geführt hat, vergessen und sind ihre eigenen Wege gegangen und wurden sozusagen ins Exil verschleppt. Man sieht also, das mit dem Gesetz und dem Volk ging voll daneben. Und damals hat Gott sich in seinem Herzen, und das hat er vor Ewigkeit schon hergetan, etwas viel Besseres geplant. Es war der neue Bund. Ein neuer Bund, der ganz anders aussehen sollte, der viel besser aussehen sollte, nämlich genau so, dass dieses Problem nicht mehr passieren soll. Und darüber wollen wir heute sprechen. Dieser neue Bund besteht aus ganz besonderen Dingen. Und wir alle, wir dürfen zur Zeit des neuen Bundes leben, den Jesus selbst eingeleitet hat, kurz vor seinem Tod, ein paar Stunden vor seinem Tod, mit den Worten, als er das Abendmahl, den Kelch ausgeteilt hat: Dies ist der neue Bund. Es ist das Blut Jesu. Und es geht hier um Jesus. Und ohne Jesus wäre das nicht möglich. Wir dürfen die Erfüllung sehen von dem, was die Propheten sich schon lang her gesehnt haben, worauf sie es drauf prophezeit haben. Sie haben es aber nicht erfüllt gesehen, schreibt der Petrusbriefschreiber. Wir sehen drei Dinge, nämlich einmal den Geist Gottes, die Liebe und die Herzenstafeln, die so ganz konträr sind zu dem alten Bund. Da gibt es einen wunderschönen Vers in Römer 5, Vers 5, da steht, der bringt nämlich alle Punkte zusammen: Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Wenn du dein Leben Jesus übergibst, genau in dem Moment bekommst du den Heiligen Geist. Vielleicht merkst du es, vielleicht merkst du es nicht. Vielleicht spürst du es, vielleicht spürst du es nicht. Die Schrift sagt, du kannst damit rechnen und glaube fest daran, du wirst ihn bekommen. Und mit der Zeit wird der Heilige Geist dich drängen in die richtigen Dinge. Er wird dir Dinge aus deinem Leben offenbaren, die du nie gesehen hast zuvor. Das ist das Schöne, denn in Galater 4, Vers 6 steht, weil wir jetzt Kinder Gottes sind, hat Gott den Geist seines Sohnes über euch ausgegossen. Nein, gar nicht, so war es im Alten Testament, sondern er hat den Geist seines Sohnes in unsere Herzen gesandt, der da ruft, Abba, lieber Vater. Der Geist Gottes wohnt in uns. Und Jesus sagt, alles, was ich, weil er in den Himmel hinaufgefahren ist, was ich weiß, was der Vater mir gibt, das werde ich dem Heiligen Geist erzählen und er wird es euch offenbaren in euren Herzen. Warum ist es so ein wichtiger Punkt mit dem Geist Gottes und dass er in unser Herz kommt? Reicht es nicht einfach aus, dass er irgendwo bei uns ist? Nein, absolut nicht. Wir lesen ganz oft in der alten Schrift, der Geist kam auf Propheten, der Geist kam auf Könige, aber er ging oftmals wieder weg. Das Beispiel vom Saul zum Beispiel. Und wir wissen, wie böse es mit ihm geendet ist. Das ganze Problem lag in einer Sache begründet, hat aber es ihr Gutes gefunden nach der Kreuzigung, als Jesus den Jüngern erschienen ist und die Jünger angehaucht hat und gesagt hat, empfangt den Heiligen Geist. Diesen haben sie auch kurz darauf an Pfingsten leibhaftig bekommen. Aber warum macht Jesus das? Schaut, dazu müssen wir nochmal 4000 Jahre nach vorne springen, von Zeit Jesu aus gesehen. Gott selbst sagt, lasst uns Menschen machen, uns gleich, als Ebenbild von uns. Und Gott bläst dem Menschen seinen eigenen Geist ein. Nun wurde der Mensch eine lebendige Seele. Wir können Entscheidungen treffen, haben einen freien Willen bekommen. Und das große Problem war, dass der Mensch diesen Willen, diese Entscheidung, diesen Geist genommen hat, um sich gegen Gott zu wenden. Das ist eine große Tragödie. Es ist die größte Tragödie, die auf dieser Welt geschehen ist, als Gott die Erde geschaffen hat, dass der Mensch sich von Gott entfernt hat und den Geist dazu benutzt hat oder sein menschliches Wesen, er sollte ja herrschen über die Tiere, über die Pflanzen, über die Erde, um auch über die Menschen zu herrschen und sein eigener Herrscher zu werden und Gott auf die Seite zu schieben. Und deswegen hat Jesus gesagt, ich möchte was viel Schöneres schaffen. Ich möchte meinen Geist, meinen persönlichen Geist wieder den Menschen geben. Und es war möglich, dass er ans Kreuz gegangen ist und alles erlitten hat, den Sieg errungen hat. Jetzt kann er uns den Geist geben. Die Traurigkeit ist, dass leider auch wir Christen, auch ich leider viel zu viele Jahre, gar nichts damit anfangen. Wir lassen dem Geist oft gar nicht die Freiheit. Wir lassen Jesus, Gott, oft gar nicht die Freiheit zu wirken. Wir wollen oft selber tun. Wir wollen oft selber in der Hand halten und unser Leben bestimmen und unsere Wege. Aber kommen wir nicht eigentlich genau daher? Ist die Bekehrung nicht eigentlich ein Zeichen dafür, loszulassen? Unser Leben in Gottes Hände zu legen? Der Paulus schreibt einmal an die Galater, im Geist habt ihr angefangen. Also das Geschenk aus Gnaden entnehmen und im Glauben anzunehmen, nicht durch gute Werke. Aber wie oft werfen wir es auf die Seite und wollen im Fleisch vollenden? Der Geist Gottes ist nämlich so wichtig, denn ohne ihn kann man keine Zusammenhänge und keine Offenbarung aus dem Wort Gottes verstehen. Man kann die Schrift lesen und vermeintlich spricht sie manchmal vielleicht gar nicht zu einem. Aber durch den Geist Gottes offenbart er uns die Schrift. Und es ist so, dass die Bibel eigentlich voller Geheimnis ist. Eigentlich ist es ein ganzes Geheimnisbuch, das versiegelt ist. Aber mit dem Geist Gottes wird das Siegel gebrochen und es ist offen für uns. Und der Geist Gottes kann es uns offenbaren. Er kann zu uns sprechen in unsere Herzen und kann uns nun das Verständnis schenken. Sodass wir sagen, das ist doch voll logisch. Hätten wir vor einigen Jahren aber vielleicht noch nicht sagen können. Als kleines Beispiel, die Jünger haben nie verstanden, was Jesus gemeint hat, als er sagte, ich werde ans Kreuz gehen müssen, ich werde leiden müssen. Sie haben es überhaupt nicht verstanden. Sie hatten den Geist Gottes nicht in sich, deswegen konnten sie diese Sache nicht nachvollziehen. Genauso sogar mit Satan. Er hat all seine böse Macht den Pharisäern und den Herrschern des Volkes gegeben, damit die Herrscher und die Pharisäer Jesus ans Kreuz bringen, damit sie ihn töten. Und Satan war sich sicher, wenn wir Jesus töten, haben wir den Sieg über Gott errungen. Dann haben wir wieder mehr Macht. Dann kann uns dieser Jesus nichts mehr tun. Aber völlig gefehlt, weil er den Geist Gottes nicht hat. Selber Satan ist die Schrift nicht geoffenbart. Er weiß und glaubt, dass es Gott gibt. Das sagt die Schrift ganz klar. Aber sie ist ihm nicht geoffenbart. Und dadurch weiß er auch nicht die volle Wahrheit. Die weiß nur Gott und er hat sie durch seinen Geist uns gegeben. Ist es nicht wunderbar, dass dieser Geist in uns lebt und uns Dinge aufschließt und offenbar macht? Und so wie das Schlimmste auf dieser Erde, was dann geschehen ist, als Jesus auf dieser Erde war, nämlich dass er getötet wurde und daraus das Allerschönste herausgekommen ist, nämlich dass nun die Möglichkeit besteht, dass alle Welt gerettet werden kann, jeder Mensch, da kann gerettet werden. Wenn Jesus aus dem Schlimmsten, was auf dieser Erde geschieht, das Schönste und Beste machen kann, wie viel mehr kann er aus deinen kleinen Nöten, aus meinen kleinen Problemen viel Gutes, viel Frucht hervorbringen. Lasst euch das eine Ermutigung sein in dieser Zeit. Denn wir wollen doch nicht den gleichen Fehler machen wie die, die den Geist Gottes nicht haben. Die sehen nur die irdischen Dinge. Der Horst hat es vorhin gesagt mit den Steinchen auf dem Weg. Die können ja nichts anderes sehen als die kurzen Dinge, die vor ihnen liegen. Wenn Seuchen geschehen, wenn Erdbeben geschehen, wenn Kriege geschehen, wenn Hungersnöte geschehen. Aber der Herr hat uns in seinem Wort gesagt, das wird alles passieren. Und wenn das passiert, dann dürft ihr euch freuen, weil dann werde ich bald wiederkommen, sagt Jesus. Und ich möchte ganz kurz nochmal die Gegensätze aufzeigen zwischen dem Geist Gottes und dem Gesetz, dass wir schön trennen können und euch das als Ermutigung und Hilfe mitgeben. Die Frage nämlich, wozu ist das Gesetz da? Wir wollen es und müssen es ja richtig anwenden. Eins vorweg, das Gesetz ist nicht da, um es zu erfüllen. Das geht gar nicht und das Volk Israel hat es über viele Jahrhunderte, Jahrtausende gezeigt, dass es nicht geht. Jesus war der Einzige, der das Gesetz erfüllt hat. Und in 1. Timotheus 1 schreibt der Paulus, wir wissen aber, dass das Gesetz gut ist, wenn man es richtig anwendet. Nämlich in der Erkenntnis, dass für einen Gerechten das Gesetz überhaupt nicht da ist, sondern für Gesetzlose und Zügellose, für Gottlose und Sünder. Steht Vers 8 bis 10. Ist dir das bewusst? Wenn du schon wiedergeboren bist, ist das Gesetz für dich gar nicht mehr da. Es hat keine Bedeutung mehr. Es ist dazu da, das steht in Römer Kapitel 3, dass die, die noch nicht gerettet sind, die Sünder sind, dass ihnen der Mund gestopft wird, so steht es in meiner Übersetzung. Oder dass es aufzeigt, dass keiner auf dieser Erde ist, der Gutes tut, da ist auch nicht einer. Alle haben vor Gott gefehlt, alle sind Sünder. Niemand kann den Maßstab Gottes erfüllen, niemand kann das Gesetz erfüllen. Dazu ist das Gesetz da und nur dazu. Ab der Bekehrung bist du entkoppelt von dem Gesetz, möchte ich mal sagen, denn du lebst unter der Gnade und nicht mehr unter Werken oder unter dem Gesetz. Und genau das wird uns in diesen Versen gesagt, dass wir nun ganz anders mit Gott leben dürfen und können, weil der Heilige Geist in uns lebt. Sie sind auf unsere Herzenstafeln, auf unser Fleiß geschrieben und dadurch wird unser Sinn, unsere Denkweise, wie nach Römer 12, Vers 2 beschrieben, komplett verändert. Wir bekommen eine ganz neue Sichtweise. Es ist komplett anders. Ist euch das mal aufgefallen, wenn ich mit guten Freunden rede? Ich bei mir habe so eine Sichtweise, so wir leben hier und vor 6000, von euch aus gesehen, vor 6000 Jahren hat Gott Himmel und Erde geschaffen, so ungefähr. Oder das Licht und die Menschen und alles, was darauf ist. Davor hat er die Engel geschaffen. Dann vor 2000 Jahren kam Jesus und bald wird Jesus wiederkommen. Und dann werden wir eine lange Zeit mit ihm in Ewigkeit zusammen sein, wenn wir seine Kinder sind. Dieses Bild haben wir bei uns. Wenn ich mit meinen Freunden rede, haben die ein ganz anderes Bild. Die sagen, da ist alles unendlich viele Jahre gefühlt, also Millionen von Jahren. Und dann waren irgendwann mal Tiere und irgendwann Menschen und vielleicht irgendwann mal Computer und dann Mars und Saturn und weiß was ich, welche Galaxien wir noch erobern werden. Seht ihr? Ganz konträre Bilder. Und die bestimmen unser Leben. Und wir hatten eingangs gehört, wir sind ja geschrieben für diese Welt. Wir sind ja ein Empfehlungsbrief für diese Welt. Wie können wir ein Empfehlungsbrief sein, wenn ich so denke wie die Welt? Wenn ich so rede wie die Welt? Wenn ich so aussehe wie die Welt? Das macht keinen Unterschied. Aber wir sind der Unterschied. Wir sind ein Brief Christi, geschrieben von ihm selbst. Gezeigt für die ganze Welt. Und ich möchte euch als letztes noch mit hineinnehmen, was es bedeutet, in dieser Tüchtigkeit zu leben, wie es hier steht in Vers 6, dass wir Diener des neuen Bundes sind, weil wir selbst sind ja gar nicht tüchtig. Wir können ja gar nicht wohlgefällig leben. Und da gibt es ein großes Problem, das ich aber gleich auflösen möchte für euch und auch mit für den Alltag geben möchte. Zuvor aber nochmal möchte ich klar verständlich machen, wir sind aus Gnade errettet. Epheser Kapitel 2, 8 und 9, aus Gnade, nicht aus euch oder euren Werken. Das heißt, dass wir diese Stellung des Diener Gottes haben dürfen, dass wir ihm dienen dürfen. Diese Stellung haben wir nicht von uns. Die hat Gott uns gegeben. Er hat uns da hineingebracht und er hat uns ausgerüstet. Einmal mit dem Heiligen Geist, worüber wir schon gesprochen haben. Und es steht in 1. Petrus 1, Vers 3, der Heilige Geist ist die Kraft in uns, dass wir jetzt in einem Wandel und in einem Leben voll Gottesfurcht Gott dienen können. Das heißt, nicht aus eigenen Werken, sondern der Geist Gottes wirkt es in uns. Und er hat uns sogar eine Waffenrüstung in Epheser Kapitel 6 gegeben. Es ist die Waffenrüstung Gottes, mit denen wir gegen die Angriffe des Feindes und dieser Welt antreten können. Und mit dem Schild des Glaubens, da löschen die Pfeile aus. Die sind dann nicht mehr da. Die prallen nicht ab und fallen auf den Boden, die sind weg. Aber man muss der Schrift glauben. Schau mal, viele sagen, ja, meine Umstände sagen mir was ganz anderes. Ja, aber schlag die Schrift auf. Lies, was in der Schrift steht. Sorget euch nicht. Macht euch keine Gedanken und Ängste. Kommt zu mir, ich trage eure Last. Ihr müsst es glauben. Ihr müsst es an. Wenn ihr es nicht glaubt, könnt ihr es bleiben lassen. Und ich sage das euch als Ermutigung. Wie ist es bei meinen Kindern? Wenn die Angst haben, zum Beispiel nachts, dann kommen die sofort in unser Zimmer gerannt. Die bleiben nicht in ihrem Bett liegen und denken, ach ja, und philosophieren über die Angst, wie können die sie bewältigen, Rollladen ein bisschen runter machen oder sowas. Nein, die überlegen gar nicht nach. Die Angst, die Sorgen, die tauchen auf. Sie wissen sofort, was sie machen. Sie rennen zu Papa und Mama und wir können sie trösten. Oder wenn wir draußen sind und kommt jemand Fremdes und man unterhält sich mit denen und dann legt die Tochter so die Arme um die Beine und hat so ein bisschen Angst. Sie weiß sofort, was zu tun ist. Lasst uns das genauso machen. Guckt nicht auf euch, guckt nicht auf eure Umstände, guckt auf Jesus und sein Wort. Und jetzt zu dem versprochenen Beispiel, auch für den Alltag, das mir persönlich eine ganz große Hilfe gewesen ist und was ich leider viele, viele Jahre nicht verstehen durfte, fast 16 Jahre in meinem Glaubensleben, was der Herr mir in seiner Gnade gezeigt hat, und ich kratze nur an der Oberfläche, auch noch nicht lang, wie gesagt, anderthalb Jahre. Das möchte ich euch aber wirklich mitgeben, weil es so viel verändert und weil es die echte, wahre Freiheit schenkt, die der Herr uns eigentlich schenken möchte. Die Freiheit nämlich, los zu sein von dir selber, von deinen Werken. Wenn du frei wirst von dir selber, dann wirst du automatisch Frucht bringen. Du bist ganz automatisch ein Brief. Du musst dich gar nicht mehr anstrengen. Die Leute, die lesen ohne Ende an euch, was sie an euch sehen. Das ist auch wieder ein Geheimnis. In der Schrift verborgen gäbe es viel zu erzählen. Ich bringe euch dieses eine Beispiel. Und zwar im Ende von Römer Kapitel 7 steht, dass der Paulus den Römern schreibt, ich habe ein ganz großes Problem an mir und in mir entdeckt. Das ist das Problem des Gesetzes der Sünde. Er sagt also, als Nachfahre Adams, mein Fleisch, ist etwas Automatisches, das immer stattfindet, nämlich der Drang zu sündigen. Das tue ich immer automatisch. Ich muss gar nichts dazu tun. Und ein Gesetz ist etwas, das immer vorherrscht. Zum Beispiel, wenn ich dieses Tablet hier halte, dann wird es die ganze Zeit mit der Gravitationskraft ungefähr hier auf dieser Erde in Richtung Erdmittelpunkt beschleunigt. Permanent und ständig. Egal ob am Tag, ob in der Nacht, ob ich das halte, ob das jemand anderes hält, ob es auf dem Boden liegt, ob es hier oben liegt. Es wird immer diese Gesetzmäßigkeit nach unten erfahren. Das herrscht also immer vor. Und genauso wie das immer stattfindet, so findet der Paulus in seinem eigenen Leib dieses Gesetz vor. Dieser Drang, immer zu sündigen. Und er kriegt es nicht bewältigt. Es ist ja ein Gesetz, das die ganze Zeit da ist. Aber sieht er, ich kann etwas dagegen tun. Das ist mein Wille. Mein starker Wille. Ich kann mit meiner Hand hier das Tablet hochhalten. Und jetzt fällt es nicht mehr nach unten. Und scheinbar gibt es das Gesetz für euch gar nicht. Es fällt ja gar nicht mehr nach unten. Es liegt ja auf meiner Hand. Das große Problem ist, dass ich wahrscheinlich, wenn ihr nachher alle gegangen seid, nicht mehr hier stehen werde und einen dicken Arm kriegen würde. Irgendwann versagt mein Wille. Irgendwann kommt der Zeitpunkt. Und wenn nur da drüben ein lauter Knall ist, ich mich erschrecke und rüberschaue und aus Versehen das Tablet fallen lasse. Irgendwann wird das Tablet runterfallen. Irgendwann wirst du in dieses Problem, mit dem du zu kämpfen hast, wenn du meinst, du kannst es bekämpfen, du wirst wieder da reinfallen. Aber du musst nicht. Schau, der Herr möchte uns frei machen. Und was ist jetzt das Geheimnis, wie er uns davon erlöst? Das Geheimnis ist, das steht in Kapitel 8, 1 und 2, es gibt ein anderes Gesetz, das viel stärker ist. Das heißt, das Gesetz des Geistes des Lebens. Das Gesetz, das uns wirklich frei macht. Ich nehme auch hier wieder ein Beispiel. Wie sieht es mit deiner Unbeherrschbarkeit aus? Wenn du ehrlich zu dir bist und es kommt jemand zu dir und macht dich schlecht vor ganz vielen Menschen, was denkst du im Herzen? Wenn sich was regt dagegen, dann stimmt was nicht. Denn Jesus sagt, wer an mich glaubt, der ist mit mir gekreuzigt. Der ist mit mir gestorben. Aber wenn da ein Toter liegt und man lästert über ihn ab vor vielen Menschen, wird er sich in irgendeiner Weise regen? Wird er sich in irgendeiner Weise rühren, wenn ich ihn auslache, schlecht vor anderen mache, wenn ich ihn trete? Ein Toter bleibt immer liegen, keine Reaktion. Wenn ich ihn sogar lobe, positiv anspreche vor vielen Menschen, nichts, gar nichts. Er ist entkoppelt davon. Ihm macht es nichts mehr aus. Er kriegt es noch nicht mal mehr richtig mit. Weil er frei davon ist, weil er dieser Welt abgestorben ist. Er ist tot für diese Welt. Und genauso sagt Jesus auch, wir sind tot für diese Welt. Und jetzt gibt es dieses Gesetz des Geistes, des Lebens, das stärker ist an uns, das uns drängt in die richtige Richtung, die uns hilft, diese Dinge zu überwinden. Das wird so ausschauen, dass wenn in deinem Leben diese Unbeherrschtheit da ist, beim Innen ersten Mal kriegt es keiner mit. Du bist vielleicht ganz gelassen. Aber spätestens beim dritten, vierten oder fünften Mal wirst du auf den Tisch hauen. Dein Wille wird es nicht halten können. Aber das Gesetz des Lebens wird dich da reindrängen. Und du wirst es erstmal nicht merken. Vielleicht nach einigen Wochen, Monaten wirst du feststellen, der hat mich ja gerade richtig schlecht gemacht. Warum habe ich mich nicht darüber aufgeregt? Wenn das in eurem Leben passiert, und ich habe das wirklich schon mit mehreren unterschiedlichen Dingen erleben dürfen, das ist was absolut Geniales. Dann erkennt ihr plötzlich, Wahnsinn, wie ich verändert wurde. Was der Herr an mir gemacht hat. Plötzlich wirkt dieses Gesetz des Geistes des Lebens. Und ich merke es noch nicht mal. Ich habe mich noch nicht mal angestrengt. Es ist einfach da. Oder wenn ihr jemanden in eurem Leben habt, der euch ankreidet oder euch wirklich hasst, euch schlecht macht. Oder wenn ihr andere Nöte und Probleme habt, mit denen ihr nicht fertig werdet. Oder hier in Zeiten Corona gibt es so viele unterschiedliche Meinungen. Seid ihr für diese Welt abgestorben oder nicht? Geht ihr eure eigene Wege? Tut ihr nur euren Umständen vertrauen oder wollt ihr lieber in die Schrift gehen? Schaut, wir sind ein lebendiger Brief, geschrieben vom Herrn Jesus selbst durch seinen Geist Gottes. Er ist in euch, er lebt in euch, er wirkt es vollbringen, er macht alles. Aber wir müssen auch was tun, nämlich loslassen. Lass einfach los. Nämlich bei der Bekehrung haben wir doch das Gleiche gemacht. Wir haben uns selber losgelassen, haben gesagt, ich bin nichts wert, ich bin ein Sünder, ich muss verloren gehen, mach du alles. Und wenn wir so bei der Bekehrung angefangen haben, lass es doch nicht wieder nach unten gehen, lass uns daran anknüpfen und dem Herrn weiter unser Leben hin anbefehlen. Und ganz praktisch, wenn ihr in eurem Leben seht, dass ihr angegriffen werdet oder irgendwas sich in eurem Herzen regt, seid ehrlich zu euch selber und betet, Herr, ich merke jetzt das Gesetz der Sünde an mir wirken und ich möchte machen, aber in deinem Wort hast du versprochen, dass dein Gesetz das Leben stärker ist und ich bitte dich, dass du jetzt einfach wirkst. Amen. Und wenn dieses Gebet von Herzen kommt, der Herr wird es euch erfüllen. Ich verspreche es euch. Und dann werdet ihr ganz automatisch, Stück für Stück, Zeit für Zeit, ein Brief sein, ein lebendiger Brief, geschrieben von dieser Welt, mit dem Geist Gottes, Jesus Christus, lebt in euch. Und wenn Jesus noch nicht in euch lebt, geht diesen Weg. Ist es nicht toll, wirklich frei zu sein, Not zu erleben und man ist innerlich getragen und gestärkt? Natürlich, Probleme kommen. Tränen sind bei mir auch geflossen, als mein bester Freund gestorben ist. Aber die Macht und die Kraft und der Herr Jesus, der in mir wohnt, ist viel stärker als alle Traurigkeiten im Leben. Und das wünsche ich euch für euch auch in dieser Woche. Amen. Dann bekommt ihr noch eine Minute Zeit, über das Gesagte nachzudenken.